Verbindungen geben unserem Leben eine Bedeutung. Es sind die Verbindungen nach innen, aber auch die Verbindungen nach außen, die uns vor allem in dieser Folge von All About Connection interessieren. Denn es geht um das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und wie wir Rituale für uns finden können, die in unseren Alltag passen, direkt umsetzbar sind und doch einen großen Effekt haben. Ich bin Annika Easterling und begrüße dich heute zu dieser Folge von All About Connection. Nachhaltigkeit bedeutet, so zu leben, dass alle Menschen jetzt und auch in der Zukunft gut leben können. Dazu gehört auch der Klimaschutz. Klimawandel ist eins der 17 Hauptziele, die die Weltgemeinschaft in 2016 für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt hat. Und tatsächlich ist es so, dass man den Klimawandel nicht isoliert betrachten kann, denn wie so vieles ist auch er direkt sowie indirekt verbunden mit 9 weiteren Zielen der Weltgemeinschaft. Und diese sind Armut, Ernährungssicherheit, Gesundheit, Wasser, Infrastruktur, Ungleichheit, Ozeane, Landökosysteme und der Frieden. Der Klimawandel wird also zu dem zentralen Thema, wenn man von Nachhaltigkeit spricht. Nikolai Koch nennt sich Green Transformation Spezialist und ist heute zu Gast bei All About Connection. Seit über 10 Jahren kennt er die Do's und Don'ts eines sinnvollen Klimaschutzengagements und begleitet seitdem viele Unternehmen. Ich habe Nico als Yogaschüler auf der Yogamatte kennengelernt und bei einem Tagesretreat sind wir dann mal länger ins Gespräch gekommen über Fernreisen, nachhaltige Yoga-Retreats, Fair Fashion, unseren Müll und vieles mehr. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, wir alle wissen inzwischen schon das eine oder andere, aber man tut doch noch so wenig, nicht genug oder genau das Gegenteil. Oft wollen wir gar nichts verändern oder wir wissen nicht, was wir alles noch tun können. Und da es in diesem Podcast ja vor allem um die Umsetzung geht und das Etablieren von neuen Ritualen für ein Leben voller Verbundenheit für mich selbst und dem Leben, frage ich Nico doch gleich mal nach seinen Baby Steps in Richtung Green Transformation und was jeder Einzelne ab sofort schon umsetzen kann. Hey Nico, schön, dass du da bist. Freue mich.
Vielen Dank für die Einladung. Ja. Freue mich auch sehr.
Toll. Sag, ich habe gerade schon die 17 Hauptziele der Weltgemeinschaft angesprochen. Doch Ziele brauchen Taten, weil sonst sind es ja nur Träumereien. Und da kommst du jetzt mal ins Spiel. Du nimmst normalerweise Unternehmen an die Hand und berätst sie. So, wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag denn so vorstellen?
Also bei der Arbeit mit Unternehmen geht's vor allem tatsächlich auch erstmal darum, einen Status quo zu ermitteln, wo bin ich eigentlich, und im zweiten dann auch ein bisschen zu gucken, was kann ich als Unternehmen erreichen. Das heißt, im Moment, ähnlich wie bei uns Privatmenschen, ist für Unternehmen die Auswahl an Klimaschutzthemen, Nachhaltigkeitsthemen, von klimaneutral und so weiter auch ein bisschen überwältigend. Das höre ich immer wieder. Und da überhaupt den richtigen Ansatz zu finden. Und mit Recologic haben wir das Ziel, da eine Hilfe zu bieten, überhaupt den Durchblick zu bewahren. Wir sagen manchmal den Dschungel der Klimaneutralität, den richtigen Weg zu finden. Wir starten da meistens mit einer CO2-Bilanzierung. Das ist dann einfach die Bestandsaufnahme. Wie viel Emissionen habe ich eigentlich? Wie viel Auswirkungen habe ich mit welchen Produkten? Und das kann dann das Unternehmen sein, das kann auf Produktebene sein und so weiter. Und das nächste ist dann, wenn ich dann weiß, wo bin ich überhaupt schlecht, in Anführungsstrichen, oder wo habe ich einen negativen Impact, dann kann ich auch Sachen angehen, dann kann ich auch Ziele definieren, dann kann ich Strategien entwickeln, wie ich besser werden kann, wie mein Geschäftsmodell nachhaltiger wird, was kann ich verändern. Gerade das aktuelle große Thema ist dann die Lieferkette, die man betrachtet, weil da so die ganzen versteckten Emissionen stecken. Und da ist viel möglich. Und da versuchen wir, so pragmatisch wie möglich zu helfen.
Voll schön. Ja, Klarheit schaffen. Ich glaube, du hast es ganz gut ausgedrückt mit diesem Dschungel, in dem wir uns, glaube ich, auch jeder Einzelne so ein bisschen befindet. Und deswegen wollte ich die Folge heute auch unbedingt dafür nutzen, so mal ein paar handfeste Tools mit an die Hand zu nehmen. Doch bevor wir da gleich in die Themen reingehen, habe ich noch eine persönliche Frage. Wie bist du denn überhaupt auf das Thema für dich Klimaschutz gekommen? Gab es da irgendein besonderes Ereignis, wo du gesagt hast, hey, da möchte ich jetzt mehr zu machen? Was war deine persönliche Motivation, da mehr einzusteigen?
Das liegt tatsächlich jetzt schon sehr lange zurück. Ich habe vor knapp 20 Jahren ein Studium begonnen mit einem Schwerpunkt auf Umweltpolitik und Umweltplanung. Zu der Zeit war das auch alles noch ein bisschen kleiner. Das muss man ganz einfach sagen. Ich glaube, als ich die ersten Seminare so auch zum Thema Nachhaltigkeit belegt habe, hätte ich, glaube ich, nie gedacht, dass das mal so groß wird und dass das gesellschaftlich so ein Riesenthema wird. Also umso schöner, dass es so gekommen ist. Von daher hat mich das im Studium begleitet und es war dann auch klar, und ich habe auch bei allen Jobs und Stationen, die ich danach hatte, hatten immer was mit Klimaschutz zu tun, mit Nachhaltigkeit zu tun, aus den verschiedenen Blickwinkeln. Am Anfang noch sehr auf Mobilität bezogen, mittlerweile auch schönerweise noch ein bisschen ganzheitlicher, noch ein bisschen mehr die klassische Nachhaltigkeit, die eben jetzt nicht nur aus Klimaschutz besteht, zu betrachten. Und das erlebe ich jetzt gerade als Geschenk, dass wir jetzt auch mit Vecologic ein bisschen umfassender und ganzheitlicher das Thema betrachten können. Und das macht großen Spaß.
Oh, voll schön. Und du hast jetzt auch gerade schon mein erstes Thema direkt angesprochen, Mobilität. Denn damals, als wir auf diesen Tagesretreat uns unterhalten haben, da meintest du zu mir, dass der größte Effekt, den man als einzelne Person auf den Klimaschutz hat, die Mobilität ist. So, was kann ich mir denn jetzt persönlich mal vornehmen, außer vielleicht mehr Fahrradfahren? Ich weiß, du fährst sehr gerne Fahrrad, richtig? Also bist großer Fan, mobil zu sein mit deinem Fahrrad.
Stimmt das? Ich fahre tatsächlich sehr gerne Fahrrad. Ich weiß aber auch, dass das ein Privileg ist. Also bei vielen Dingen, was so ja klimafreundliches Leben angeht, sind wir Städter, finde ich, schon ein bisschen bevorzugt mit den ganzen Möglichkeiten, die wir hier haben. Und ich natürlich das schon als Privileg empfinde, dass ich mit dem Fahrrad ins Büro fahren kann und eigentlich fast alles mit dem Fahrrad machen kann. Und selbst wenn mein Fahrrad kaputt ist, kann ich mir hier einen E-Roller mieten oder ein Leihfahrrad mieten und so weiter. Das ist, deswegen ist das natürlich eine schöne Situation. Aber es stimmt, die Mobilität als Ganzes ist schon oft der große Hebel. Natürlich kann man das nicht auf alle Menschen. Es gibt jetzt auch, wenn man jetzt in anderen Bereichen einen riesen Impact hat, aber im Großen und Ganzen ist natürlich Autofahren und besonders das Fliegen jetzt rein von den Emissionsmengen, die man dadurch verursacht, eben schon so, dass man ja damit auch viel kaputt machen kann, wenn man sich in anderen Bereichen bemüht. So, ich bin trotzdem immer der Meinung, dass man das jetzt nicht sagen sollte, fliege nie wieder und so weiter. Ich reise selber gerne. Ich finde, da muss man ein Bewusstsein schaffen. Das ist vielleicht bei allen Themenbereichen. Und muss ein Gefühl dafür zu entwickeln, fliegen ist nicht gut. So, das ist das heißt aber, wie kann ich das reduzieren? Das heißt, vielleicht ist der größere Fokus nicht auf das ist böse und das sollte man lassen, sondern eben, wie kann ich das reduzieren und wie kann ich was ersetzen? Das kann jetzt bei der Mobilität sein, kann ich vielleicht auch mal mit dem Zug nach London zum Städtetrip fahren, so was zum Beispiel eigentlich auch manchmal Leute gar nicht auf dem Zettel haben, dass das möglich ist. So, und gerade so diese Kurzflugreisen sind dann schon die Sachen, die eigentlich ein bisschen unnötigerweise am meisten reinhauen, was die persönliche Klimabilanz angeht. Fernreisen natürlich auch. Es gibt so diese klassischen Regeln, natürlich lieber länger in den Urlaub fliegen, anstatt Kurztrips, damit sich das lohnt. Ja. Aber ich glaube, das große Ziel sollte sein, zu hinterfragen, kann ich reduzieren? Und man kann sich das ja immer so ein bisschen hochrechnen. Wenn jeder, der im Jahr fliegt, mehrfach vielleicht fliegt, einen davon lässt, dann ist das schon ein ganz schöner Effekt. So. Aber wo ich halt nicht hinkommen will, ist eben dieses klassische Beispiel von Menschen, die alle 2 Jahre sich die Urlaubsreise leisten und darauf hinsparen. Das dass die dann verboten ist oder das nicht möglich ist.
Dass die verboten ist.
Genau.
Ich finde, du drückst das auch ganz schön aus, indem du sprichst von dieser persönlichen Klimabalance. Und da muss man wirklich auch im Auge behalten, diese ganzen verschiedenen Themenbereiche, auf denen wir was tun können. Also man darf dann auch nicht zu strikt werden, weil sonst verliert man sofort wieder die Motivation, weiterzumachen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, so wie du es immer sagst, ist so, wo kann ich so ein bisschen umdenken, wo kann ich mal eine Sache weglassen, wo kann ich für mich irgendwie eine neue Ausrichtung finden. Und wie du gesagt hast, dieses, wir haben es einfach mit Fahrrädern uns mobil in der Großstadt zu bewegen. Wir haben sogar Leihfahrräder, wir haben ja auch Fahrgemeinschaften, wie jetzt Moja in Hamburg zumindest. Aber auch, ich glaube auch auf, es gibt richtige Webseiten für Fahrgemeinschaften. Wenn ich jetzt von Berlin nach Hannover fahren möchte, dann kann ich mich da zum Beispiel eintragen. Ja. Oder ich bin ja auch viel in Deutschland mal unterwegs. Die Strecke Hamburg-München ist mir sehr vertraut. Und da jetzt auch mal den Zug zu nehmen statt das Flugzeug, ist definitiv auch was ich jetzt viel mehr gemacht habe die letzten Jahre, wo du ja auch zurätst.
Ja, vor allem, richtig, wenn man von den, finde ich immer, vom Münchner Flughafen in die Innenstadt gefühlt so lange braucht, dass man denkt, da ist man auch schon von Hamburg bis Frankfurt gefahren mit dem Zug. Ich glaube dann, das ist natürlich manchmal eine Zeitrechnung, die manchmal eben nicht aufgeht, manchmal vielleicht schon, aber mit der Zeit, die man da früher am Flughafen sein muss und so weiter, ist es oft dann die Zeitersparnis gar nicht so viel. Aber ja, Reduzierung und Bewusstsein oder vorangegangen vor der Reduzierung, die Bewusstseinsbildung das und die Sensibilisierung, glaube ich, sollte das große Startthema sein.
Voll schön. Und da wollen wir auch weitergehen, weil das Thema Ernährung immer echt ein großes Thema ist. Wir sind ja jetzt auch viele Yogis hier in diesem Podcast, die sich wahrscheinlich wie ich hauptsächlich vegetarisch ernähren, mit veganen Zügen. Ich zumindest. Ich esse am liebsten vegan, wenn jemand das für mich kocht, weil mir das häufig zu aufwendig ist. Ich glaube, wir können aber alle was tun für den Klimawandel, indem wir generell auf Fleisch nicht verzichten, aber wie du wieder sagst, hey, vielleicht mal einmal die Woche weglassen, wenn ich das jetzt jeden Tag esse, so wo kann ich mich da ein bisschen reduzieren, weil die Viehzucht ist super umweltgefährdend, richtig, aber wie sieht es denn auch aus mit dem Anbau der Sojabohne und was kann denn da jeder Einzelne tun für sich, um seinen Ernährungsplan zu optimieren?
Also Ernährung ist, finde ich, insofern ein tolles Thema, weil das erstmal jeder einfach so machen kann. Man kann einfach morgens die Entscheidung treffen, heute esse ich kein Fleisch. So, und das ist erst schon mal eine gute Entscheidung. Deswegen finde ich das erstmal ein total, ja, fast schon dankbares Thema.
Mhm.
Auch da ist es wieder gut, ein Bewusstsein zu entwickeln, was für einen Impact hat denn eigentlich mein Fleischessen oder das, ja, die fleischhaltige Ernährung. Da steht auch dann zum Beispiel der im Detail das Geflügel ist vom CO2-Wert, hat einen weniger CO2-Wert als Rindfleisch. Also auch da, dass es dann nochmal auch Unterschiede in der Fleischernährung gibt. Auch das finde ich interessant zu wissen. Jetzt muss man dann immer sagen, das ist jetzt natürlich eine Betrachtung, die auf die Klimawirkung von Fleisch sich bezieht. Ich glaube, das ist, muss man natürlich nochmal unterscheiden. Die moralische Komponente von Fleischernährung und von Massentierhaltung und so weiter, die will ich damit überhaupt nicht kleinreden, aber die ist natürlich nochmal eine andere Betrachtung, die noch oben drauf kommt.
Mhm.
Aber insofern, wie du schon sagst, da ist die Reduzierung, hat man einen großen Hebel. Und der Vergleich mit Soja, ich tue mich da so ein bisschen schwer, das ist immer so eine spannende gesellschaftliche Eigenschaft, dass wenn man was eigentlich Gutes macht, dass man sagt, ja, das Bessere ist aber ja gar nicht so gut. So, und so ist das bei Soja jetzt gerne, dass dann da geschimpft wird. Und wenn man sich da aber die Zahlen anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass die Sojaherstellung natürlich auch eine Flächennutzung beinhaltet und auch jetzt nicht alles super ist. Aber gerade wenn man darauf achtet, Soja aus der EU zu beziehen, auch da ist vielleicht so ein bisschen Teil der Bewusstseinsbildung, einfach mal lesen, wo das herkommt. Auf allen Produkten macht das Sinn. Ist trotzdem die Wirkung von Soja sehr, sehr viel geringer. Selbst wenn man alle negativen Effekte, die Soja auch haben kann, können da überhaupt nicht mithalten. Und man muss auch vielleicht sagen, dass ich hatte mal Zahlen geguckt, ich glaube nur von den vielen, vielen Millionen Tonnen an Soja, die die EU importiert, landen nur knapp 7% in Lebensmitteln. Der Rest ist alles Biodiesel und so weiter. Das heißt, auch da muss man dann immer so ein bisschen die Balance finden, wenn man jetzt auf das Sojaschnitzel schimpft. Also das sehe ich nicht so. Ich sehe das schon als gute Alternative.
Gut, nochmal zu hören, weil man doch, wie du es vorhin so schön gesagt hast, man ist im Dschungel, man ist so verunsichert häufig. Und dann tut es ganz gut, das mal zu hören. Du hattest eben schon gesagt, wo kommt das her? Das ist ein wichtiger Gedanke, den finde ich auch gerade bei Ernährung, weil ich damals noch gelernt habe, saisonales Gemüse und Obst zu essen. Und das fällt heute so komplett unter den Tisch, weil wir ganz viel anliefern und zu Zeiten, wo das eigentlich gar nicht die Saison ist. Da gibt's aber tolle Sachen, wie zum Beispiel einen Saisonkalender, den man sich dann im Internet, und das gibt's alles in den Shownotes nachher für alle, die das interessiert, nochmal anzugucken, um sich wirklich mal bewusst zu machen. Ich glaube, wir wissen zum Teil schon gar nicht mehr, wann ist denn die Ernte von den Radieschen und wann isst man am besten wirklich, weiß ich nicht, die Kiwi. Wie siehst du das? Ist das was, wo wir, oder vielleicht, was ist es mit selbst anbauen? Ich weiß ja, dass gerade in der Corona-Zeit der Trend zum kleinen Schrebergarten enorm gewachsen ist. Viele haben jetzt angefangen, selber anzubauen. Das ist auch was ich Frühling, schon angefangen habe, meine ersten Setzlinge rauszusetzen. Ich finde das immer ganz toll, so in diesen Selbstversorger überzugehen.
Voll. Also sich selbst zu ernähren, glaube ich, da lernt man so viel bei und das ist natürlich das Tollste, finde ich, was man machen kann. Das kann natürlich auch nicht jeder. Nicht jeder hat einen Garten und nicht jeder hat einen Balkon, aber das ist natürlich die tollste Variante. Bei der Regionalität von Produkten, ja, da sollte man drauf achten. Auch der Saisonkalender, da sind wir natürlich immer geprägt von so Supermärkten, wo es immer alles gibt. Das heißt, da verliert man natürlich total den, mir fällt immer nur die Mandarine ein, gefühlt, die es nicht immer gibt, wo man das Gefühl hat, ja, die gibt's dann wirklich nur im Winter. aber ansonsten ist man so geprägt davon, dass man eigentlich immer alles bekommt. Und ich finde, das ist ein spannendes Thema, weil das zeigt, dass man nie alles richtig machen kann. Also es gibt immer das klassische Beispiel, dass wir sind ja hier nah am Apfelanbaugebiet Altes Land und wenn da so ein kleiner Trecker, der viel Benzin verbraucht und wirklich eigentlich ziemlich wenig Äpfel transportiert, dann hat der Apfel gar keine so tolle Klimabilanz. Und trotzdem ist es das vorzuziehende Obst gegenüber dem Apfel, der aus Chile kommt. So, aber da ist man so in diesem Bereich, man macht nie alles richtig und man kann immer auch Seiten finden, die vielleicht weniger gut sind. Also und deswegen muss man da auch einfach Entscheidungen für sich treffen und ich finde, das regionale Obst und Gemüse ist eine richtige Entscheidung, auch wenn dann vielleicht Massen von Obst, die wirklich in Millionen Stückzahl mit einem Containerschiff gekommen sind, die sind dann runtergebrochen auf dieses einzelne, haben dann eine ganz schön gute Klimabilanz eigentlich. So. Also sowas kann auch passieren. Aber da darf man sich ja nicht.
Aber wir unterstützen.
Genau.
Wir unterstützen halt auch die Landwirtschaft vor Ort, ja auch super wichtig ist wiederum.
Genau, deswegen hat das immer ganz viele Komponenten und da muss man die Entscheidungen treffen. Aber es macht Sinn, das zu wissen.
Genau, man kann halt nicht nur nach Schema X alles vergleichen, ne?
Genau.
Super. Und weil du gerade sagtest, ja nicht jeder hat einen Garten oder einen Balkon, das stimmt. Und deswegen fand ich diesen einen Tipp, den ich letztens gelesen habe, irgendwie noch ganz toll, wo man vielleicht gar nicht unbedingt sich jetzt seine Gurken und Cherrytomaten anbauen muss oder kann, sondern einfach mal ein paar Blumen wieder raushängt an so Blumenkästen, selbst am Fenster, weil damit wir mehr Insekten anlocken. Weil wir brauchen diese Insekten eben. Die sind unglaublich wichtig und dadurch, dass es viel weniger Blumen, also wirklich bunte Blumen überall gibt, haben wir auch viel, viel weniger Insekten. Und da kann jeder so ein bisschen was beisteuern, indem er einfach vielleicht mal eine Blume draußen befestigt.
Total, absolut.
Fand ich irgendwie noch einen ganz schönen Tipp. Cool, wollen wir mal weitergehen? Ich finde das Thema Konsum super spannend. Also gerade wenn ihr mir auf Instagram folgt unter Annika Easterling, dann haben wir da auch schon mal was zu geschrieben. Der Nico war schon zweimal jetzt in meinen Beiträgen und wir hatten auch das Thema Fair Fashion. Ich selbst komme ja aus der Modebranche, ich habe lange gemodelt und kaufe auch gerne mal modisch mich neu ein, also decke mich da neu ein. Und dann achte ich aber jetzt auch schon seit ein paar Jahren drauf, dass ich natürlich nicht zu Discountern gehe, die auch nicht unter fairen Bedingungen produzieren. Aber teuer ist nicht immer gleich besser. So, was gibt es noch für Tipps? Worauf kann ich achten? Generell beim Einkauf. Du hattest schon mal so ein paar Tipps zum Thema Fair Fashion gegeben. Magst du hier noch mal was dazu sagen?
Ja, gerne. Also ich glaube, der erste Tipp ist der, den wir jetzt in den anderen Themenbereichen auch haben. Es ist sich bewusst werden, was für Auswirkungen hat eigentlich mein Konsum, auch mein Kleidungskaufkonsum. Und wie kann ich den auch reduzieren? Das heißt, das eine ist dann weniger kaufen. Wir leben da sehr, sehr im Überfluss und das ist, glaube ich, das erste Ziel überhaupt, zu sagen, kann ich generell einfach weniger? Brauche ich das? Brauche ich noch ein fünftes Paar Schuhe oder eben nicht?
Bin ich total bei dir.
Ich glaube, das ist immer die allererste Entscheidung. Und dann kommt eben das Hinterfragen und was kaufe ich und wo kaufe ich es. Und da ist es natürlich eine schöne Entwicklung in den letzten Jahren, dass es mehr gute Siegel gibt, die dafür stehen, die auch glaubwürdig dafür stehen, dass es unter fairen Bedingungen produziert wurde oder dass es eben Biobaumwolle ist und so weiter. Das heißt, da gibt es ein paar Siegel, wo man sich ganz gut zurechtfinden kann. Und es gibt eben auch immer mehr Anbieter, die entweder darauf umgestellt haben oder von vornherein einfach ein faire und ökologisch und nachhaltige Kleidung produzieren. Oder die auch dann eben nicht in den ganz klassischen Billigproduzentenländern herstellen lassen, sondern alles ein bisschen bewusster. Also jetzt die letzten Jahre hat sich ja dann gerade so Portugal und Spanien bessere Produktionsorte entwickelt und das ist auch schön. Und da ist dann eben schön, dass wir das machen können, dass wir das hinterfragen können, dass wir aber auch bei anderen, also dieses Informieren kann ja auch heißen, aufstehen für das Wissen, also einfach auch mal nachfragen, wo produziert ihr das denn, wo kommt es denn her? Das ist vielleicht auch so ein Tipp, der auch für andere Bereiche gelten kann, für alles, was ich eben kaufe. Wie wird das denn geliefert? Wie wird das denn produziert? Aus was besteht es denn? Ich glaube, wenn wir da als Gesellschaft aufstehen und Dinge hinterfragen, Produktionsmaterialien, Produktionsprozesse hinterfragen, die müssen wir ja nicht komplett offengelegt bekommen, aber einfach, dass Unternehmen auch sehen, da wird aber ganz schön Druck gemacht. Die wollen alle irgendwie wissen. Da müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir vielleicht unseren Lieferanten XY mal nicht mehr so behandeln oder einen anderen haben. Mhm. Also das ist vielleicht ein Thema. Deswegen, und das passt eben auch gerade
schöner Ansatz
für Kleidung super gut. So, und das ist bei
auch für Ernährung, ne? Ich glaube, wenn viele wissen, wo das Fleisch herkommt, was sie tagtäglich essen, dann würden viel mehr Vegetarier sein. Also das finde ich auch, dieses Hinterfragen ist super, super wichtig. Du hattest das Thema weniger kaufen angesprochen und da gibt es eine ganz süße Webseite, die heißt zeitstattzeug.de. Führe ich auch nochmal in den Shownotes auf. Das ist eine Webseite mit Ideen, was man gemeinsam oder für den anderen tun kann, statt mal wieder was zu kaufen. Weil ich glaube, wir kommen, also irgendwann ist man so im Alter. Ich habe das früher bei meinen Eltern immer schon gesehen. Ich komme jetzt aber auch langsam so rein, wo du so merkst, okay, jetzt haben wir uns irgendwie schon alle Träume, die wir mal so brennend hatten, verwirklicht. Es gibt eigentlich gar nicht mehr so viel, was jetzt uns glücklich machen würde, was einen materiellen Wert hat. Es sind einfach eher die Momente, die viel mehr zählen. Und das ist eine ganz schöne Seite, die ich auf jeden Fall nochmal aufführen werde. Upcycling ist riesig gerade. Ich musste meinen Wasserkocher, den ich geliebt habe, der wird nicht mehr hergestellt, das ist so ein Wasserteekocher. Und den fand ich grandios, den habe ich auch zweimal nachgekauft, der wird nicht mehr hergestellt. Aber witzigerweise gibt es den, wie sagt man, geupcycled, den gibt es wieder neu gemacht. Und das ist ja ein Riesentrend. Du kriegst ja momentan alles einfach nochmal wie neu wieder hergestellt. Kannst du das auch beobachten?
Ja, ich finde das super. Ich bin auch ein großer Freund davon, von eben auch nicht alles neu kaufen. Und neu ist nicht immer besser. Das ist manchmal auch schwierig. Also Thema, kauf jetzt das neueste Elektroauto. Ich finde, neu muss immer auch erstmal produziert werden und trägt alle auch immer erst einen Rucksack mit sich rum. So, deswegen alles, was wir nochmal verwenden können, was wir reparieren können, ist ein Riesenthema. Also wenn man das manchmal mitbekommt, dass Leute ihr Fahrrad was wegschmeißen, weil, keine Ahnung, die Kette kaputt ist, so übertrieben gesagt.
Ja,
anstatt es einfach dann doch reparieren zu lassen und da, ich finde auch gerade was Upcycling angeht, da ist ja dann YouTube der beste Freund, weil es wirklich für alles Reparaturvideos gibt.
Also du meinst, man kann auch ganz viel selber machen, man muss gar nicht zu irgendjemandem hingehen. Man kann sich mal so, cool, ja, super.
Also es ist ja leichter gesagt mit dem Reparieren. Ich bin da jetzt auch eher mit zwei linken Händen und wenn ich jetzt deinen Wasserkocher reparieren müsste, da wäre ich auch überfordert mit. Aber mit einem.
Da war das Glas zerdeppert, das hätte keiner mehr hingekriegt.
Aber, also bei technischen Geräten, es gibt natürlich Leute, die können das dann aufmachen und löten und sowas, da habe ich auch wirklich keine Ahnung von.
Yeah.
Aber ist super, ich finde es toll, es ist auch. Das kann auch, ich glaube, hier zum Beispiel im Stadtteil gibt es so Reparaturcafés, finde ich auch was total Schönes, wo Leute hinkommen können. Voll und es cool. gibt Freiwillige, die dann ein bisschen Ahnung haben und dann ein Fahrrad oder eben ein Radio oder sowas dann reparieren können. Ich glaube, die ältere Generation hat das noch viel mehr drin. Das ist immer noch viel mehr ein Thema Reparieren. Und wir in unserer Generation sind viel mehr auf Neukaufen. Wir sind da viel mehr auf Konsum getrimmt.
Ja, ich sehe das. Wir haben immer Schuhe geputzt. Das kennen viele ja gar nicht mehr. Die kaufen sich einfach ein neues Paar Schuhe, statt einfach mal zu putzen oder mal ein Loch zu stopfen. Ja. Ne? Wenn dein Pulli mal ein Loch hat, dann schmeißt man den nicht gleich mal weg, sondern dann stopft man halt mal eben das Loch und gut ist. Also, genau. Ich bin ausgerüstet.
Ja, ich finde das, sogar weil du eben sagtest, dass man sich kaum noch Freude mit materiellen Sachen schaffen kann. Ich glaube tatsächlich, dass man mit einer Reduzierung von Konsum auch wieder mehr Freude bekommen kann. Also das merke ich an mir selber, dass ich schon auch versuche, die letzten Jahre bewusster zu kaufen. Jetzt habe ich auch den Luxus zu sagen, ich kann dann auch bewusster manchmal etwas bessere Produkte kaufen. Das ist keine Frage, das kann auch nicht jeder. Aber wenn ich dann wirklich nur noch so ein Teil kaufe, ich freue mich sehr viel mehr darüber. So, das ist schon... Und das ist schon auch eine tolle Erkenntnis, die man dann erlebt. So, deswegen kann ich das nur empfehlen, da einfach weniger. Das ist man immer wieder bei Reduzierung und Hinterfragen.
Ja, ich liebe dieses Thema. Ich habe, wenn wir ja noch beide beim Thema auch Fair Fashion gerade waren, Capsule Closet, da gibt es auch ganz viele andere Begriffe für, wo man einfach mal lernt, seinen Kleiderschrank auf eine bestimmte Anzahl von Teile zu reduzieren. Ja. Was es auch so viel einfach macht. Ich habe in der Folge 1 beim Thema Fokus und Ordnung mal drüber gesprochen von diesem Podcast, wie wichtig das ist. Weniger ist mehr. Hört da auch gerne nochmal rein. Und was ich gemacht habe, um zu diesem Capsule Closet zu kommen, also dieser reduzierten kleinen Kleiderschrank-Version, die ich habe, habe ich so eine Kleidertauschparty gemacht. Das heißt, ich habe die Sachen, die ich dann aussortiert habe, die ja immer noch schön sind, man muss ja auch nicht immer alles wegschmeißen direkt, sondern ich habe mich dann mit ein paar Freundinnen getroffen und dann gibt es eigentlich ganz witzige Spiele auch, die man dabei spielen kann, dass jeder so 2 Minuten Zeit hat, sich jetzt das nächste Teil auszusuchen unter den Augen der anderen. Also es war ein ganz witziger Abend auf jeden Fall und da haben wir so ein bisschen hin und her getauscht. Du gibst immer meistens mehr ab, als du wieder mitnimmst. Das sollte ja auch der Sinn der Sache sein. Sonst kommst du wie auf dem Flohmarkt-Shopping mal eben mit mehr zurück. Nein. Aber das Tolle ist eben, es ist nicht neu und das ist ja, wie wir schon gesagt haben, ein Riesenthema. Also genau, da gerade die Mädels, da gibt es ganz tolle Webseiten, die wir auch nochmal in den Shownotes haben, Kleiderkreisel etc., wo man auch seine Sachen einfach mal untereinander austauschen kann, selbst wenn man jetzt nicht die engsten Freundinnen in der Stadt hat zum Tauschen.
Ja, absolut.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es sowas für Männer gibt. Machen Männer sowas, Nico?
Weniger tatsächlich.
Aber Männer wollen irgendwie gefühlt auch weniger Kleidung, habe ich das Gefühl.
Ja, obwohl ich jetzt tatsächlich, habe ich letzten Monat 3 Paar Schuhe bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Okay. Weil wir hier auch so ein bisschen im Frühling ein bisschen ausgemistet haben und ich dachte, ja, sind auch gut und gerade so, gerade Sneaker kann man tatsächlich sehr gut verkaufen.
Und ja. eBay Kleinanzeigen finde ich auch super, auch so für Kinderkleidung. Und
ja,
so.
Das ist halt immer total einfach, super, weil das dann auch wirklich, also die Anzeige übers Handy, über die App ist wirklich irgendwie in einer Minute erstellt. Und das ist dann wirklich einfacher geht es dann kaum. So, ja.
Sag mal, ich hatte zu diesem Thema Upcycling gelesen, dass ein Riesenthema von Müll ist, sind alte Handys und dieser Handyschrott, den wir haben. Und was viele eben nicht wissen, ist, dass es so Sammelstationen gibt für Handys, dass Handys zum Teil auch geupcycelt werden. Und hast du davon schon mal gehört oder ist das ein wichtiges Thema aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung?
Ja, das ist ein Riesenthema tatsächlich. Also Elektroschrott ist auch schon, bevor Handys diese Größe von heute bekommen haben, war das auch schon ein Thema. Also tatsächlich kann ich mich da sogar im Studium schon dran erinnern, dass da auch schon Elektroschrott, den haben wir immer sehr gerne nach Afrika exportiert. Wir westliche Länder, sag ich jetzt mal.
Hier Student.
Nein, das ist ein Riesenthema. Es wird dann oft nicht gut entsorgt. Da sind wir oft, ja, wir exportieren ja gerne Sachen, die wir nicht gut entsorgen können. Das ist ja schon auch ein großes Thema. Bei den Handys finde ich das eine tolle Möglichkeit, dass sich da jetzt so viel gebildet hat, dass man es reparieren kann. Vor allem, weil Handys ja auch wirklich teuer sind und auch gerne irgendwie kaputt gehen. Finde ich diese ganzen refurbished, wieder aufbereiteten Sachen, auch für Laptops und so, finde ich eine super Sache. Weil es eben einfach alles, ja, wieder Reduktion, eben nicht neu kaufen, wenn es nicht sein muss. Und wenn man dann das kaufen kann von jemandem, der jetzt nicht sagt, habe ich zu Hause repariert, das klappt schon wieder, sondern es ist vielleicht jemand, wo du weißt, okay, die können das auch wirklich und ich kann da irgendwie auch im Zweifelsfall wieder hingehen und sagen, sorry, nee, funktioniert nicht, dann ist es natürlich eine schöne Sache. Aber der Elektroschrott, die Entsorgung, ja, es gibt diese Bilder und Videos, wo dann Kinder die Kupferdrähte irgendwie rausholen und so, das ist wirklich auch ein echt schlimmer Bereich, den wir gerne wegschieben aus unserem Bewusstsein und unserem Blickwinkel. Das ist ein großes Thema, ja.
Okay, also wirklich auch mit Sorgfalt so ein bisschen umgehen, gucken, was kann man nochmal upcyclen lassen, was kann man weiterreichen, weitergeben. Also meine Kinder zum Beispiel haben auch noch nie ein neues Gerät bekommen. Also die kriegen eigentlich immer irgendwas, was von irgendjemandem dann stammt. Und so wird das eigentlich versucht, so lange wie möglich auch am Leben zu erhalten, so gut das eben geht.
Ja, es gibt zum Beispiel noch als Ergänzung, es gibt zum Beispiel das Fairphone. Fair und Phone, glaube ich, kann man ganz gut finden. Und wenn man die Geschichte davon sich anguckt, dass die versucht haben, ein Handy herzustellen, was dem aktuellen technischen Stand entspricht, aber trotzdem in allen Teilbereichen umweltverträgliche Materialien und so weiter benutzt, ist sehr spannend, kann man sich mal angucken, weil man dann auch erstmal ein Bewusstsein dafür bekommt, so okay, was steckt denn eigentlich alles da drin, was irgendwie eigentlich nicht so cool ist in so einem Handy. Tolle Firma und mittlerweile sind es auch echt gute Handys.
Ach cool, also werde ich definitiv mit aufführen in den Shownotes, finde ich super spannend, werde ich mir auch gleich mal angucken, wenn wir aufgelegt haben sozusagen. Ja cool, Thema Müll, gleich mal weiter. Ich habe voller Schrecken festgestellt, wie viele Pappkartons ich manchmal stehen habe in meinem Flur, weil man ja doch Dinge bestellt. Wir haben jetzt gerade auf der Dachterrasse so ein paar marokkanische Möbel uns da schön hingestellt. Aber die kommen natürlich auch alle in großen Kartons. Und wo kommt dieses ganze Papier dafür her? Wir haben eine Papierknappheit, die ist auch wirklich spürbar. Ich schreibe ja Bücher. Ja. Mein Verlag sagt, wir haben einen absoluten Verzug in der Lieferung der Bücher, weil wir an kein Papier rankommen. Die Papierpreise steigen. Was können denn kleine sowie große Labels besser machen für ihren Versand und was kann ich als Konsument besser machen? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, das ist, wenn man es ganzheitlich betrachtet, schon ein Riesenthema, weil das natürlich, da geht es dann wirklich ja um Holzproduktion und dass wir in Deutschland sehr viel mehr Holz importieren, als wir wirklich selber nutzbar machen können mit unseren Holz, den wir hier vor Ort nutzbar machen. Natürlich ist das andere dann auch das Bestellen, das heißt die Kartons, die dann kommen, das ist ja importierte Kartons, die wahrscheinlich dann von dem Unternehmen XY in Massenware dann auch tatsächlich aus China, Indien und so weiter bestellt wurden. Natürlich ist man da auch wieder bei weniger Bestellen und manchmal und auch den Einzelhandel wieder stärken, das ist ja da auch mit drin, dann hat man schon auch weniger
Lokalshoppen.
Ja, weniger Verpackung, ganz klar, das ist jetzt, da nehme ich mich auch nicht raus, ich versuch das oft, aber die bekannten großen Online-Händler machen einem es ja wirklich so, so einfach, dass es wirklich schwer ist, davon wegzukommen, weil das manchmal dann, weil ich weiß, ich muss jetzt eben nicht die Haustür verlassen und es ist wirklich gefühlt schon heute Abend schon da. Das ist so verlockend und genau das ist ja auch Teil des Konzepts, dass man da wirklich aus Bequemlichkeit es wahnsinnig schwer ist, das aufzubrechen. Das ist auch für mich ein Thema, dass ich da oft ja das sehr bewusst machen muss. Natürlich gibt es aber auch Dinge, wie du jetzt gerade sagst, Möbel, die shoppe ich jetzt nicht einfach mit dem Fahrrad, wenn ich hier losfahre. Und die kommen dann oft eingepackt, deswegen muss man auch da gucken, wo kann ich es wirklich lassen. So, also da ist man wieder bei, okay, welche Verpackungen sind hier wichtig, was ist vermeidbar, was ist nicht vermeidbar. Das jetzt da auch einfach pauschal zu sagen, ich möchte hier keine Verpackung mehr, da muss man dann schon sehr radikal sein. Die Trennung und ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema. Das ist
ja
auch da, das ist bei mir oft auch ein, ich bin oft so ein, im Alltag oder hier im Haushalt so ein Träumer, dass ich mich oft dabei ertappe, wie ich nicht gut Müll trenne, sondern einfach, das kommt dann doch in die schwarze Tonne. Alina. Und dann, ja, oft merke ich es dann selber, dass ich beim nächsten Mal gucke ich dann und denke so, oh Gott, das hast du eben da reingeschmissen, das gehört da gar nicht rein und dann kann ich es wieder rausholen. Da kann man sich schon hinterfragen und ich glaube, das Wichtigste.
Aber du sagst im Generellen, nochmal zu der Mülltrennung, du sagst auf jeden Fall, sollte man machen, richtig? Weil ich muss selber gestehen, ich war irgendwann so verwirrt, weil es hieß, wieso, das landet ja eh alles in einer Kiste irgendwann, dass ich dann gesagt habe, na okay, da mache ich mir jetzt die Mühe auch nicht und erziehe meine beiden Kleinkinder dazu, das zu machen. Und habe erst sehr spät wieder angefangen, also wir trennen auch alles in alle Bereiche. Weil ich jetzt für mich verstanden habe, doch, das ist wichtig und es ist sogar super wichtig. Was sagst du dazu?
Ich glaube auch, dass es wichtig ist und ich glaube, dass man mit einem gut getrennten Müll die Recyclingquote erhöhen kann. So, sehr einfach und sehr, finde ich dann immer tatsächlich auch noch einfach Papier zu trennen. Das hat eine sehr hohe Recyclingquote und wenn das gut getrennt ist, dann kann man da wirklich was mit bewirken. Jetzt weiß ich auch, dass allein schon hier in der Stadt irgendwie von Straße zu Straße, Stadtteil zu Stadtteil ist das anders. Manche haben irgendwie nur so Tüten, wo alles reinkommt. Bei manchen, die haben alle Tonnen, die es irgendwie gibt. Da ist auch wirklich die Unterschiede riesig und da ist es dann auch schwer, so ein bisschen die Disziplin zu halten, aber ich glaube grundsätzlich ja, Mülltrennung ist gut, sollte man machen und trennen das, was quasi deine Mülltonnen zu Hause hergeben vor allem das Papier finde ich tatsächlich so das Einfachste und Wichtigste.
Papier und Glas.
Klar.
Ne? Glas glaube ich auch noch ziemlich wichtig. Ah, ja. Super. Also und wie du sagst, es geht immer wieder ums Bewusstsein. Bewusstsein ist das, was uns hilft, bewusste Verbindungen zu finden und zu schaffen. Ich habe das Gefühl, dieses Thema Nachhaltigkeit, das Thema Klimaschutz bringt die Gesellschaft so ein Stückchen näher zusammen. Hast du auch das Gefühl?
Ja. Ich glaube, es bringt uns näher zusammen. Es bringt uns entweder im Guten oder im Schlechten zusammen, wenn wir jetzt die Nachhaltigkeit jetzt, wenn wir jetzt auf die Klimakrise gucken, die uns alle betrifft. Da sind wir natürlich irgendwie gemeinschaftlich betroffen, wenn es die schlechten Ereignisse mehr werden oder eben die negativen Auswirkungen der Klimakrise. Aber eben auch, wenn wir dagegen angehen wollen und dagegen aufstehen wollen und das verlangsamen wollen, die Klimaerwärmung, dann müssen wir auch wieder zusammenrücken als Gesellschaft. Egal ob privat organisiert oder jetzt im Verbund mit Unternehmen oder mit technischen Innovationen. Das ist ja eben eine riesen Bandbreite an Sachen, die notwendig ist. Aber da müssen wir schon zusammenarbeiten. Und deswegen, ja.
Und wenn wir zusammen arbeiten, ich sehe das genauso und uns zusammen raufen. Ich glaube, wir hängen da alle im gleichen Boot irgendwie. Und deswegen bringt es uns wahrscheinlich auch zwangsläufig, wie du sagst, zusammen. Wenn wir es dann aber auch gemeinsam positiv angehen, können wir was verändern. Wie ist denn, du bist jemand, der sich tagtäglich mit dem Thema Erderwärmung auseinandersetzt. Wie schätzt du denn das Ganze ein, diese Zielsetzung, die wir haben? Glaubst du, dass das jetzt aus deiner Sicht, wirklich eine persönliche Sicht, eingehalten werden kann, dass wir die 2 bzw. 1,5 Grad Grenze schaffen?
Ich bin schon sehr skeptisch, weil wir haben jetzt gerade einen großen, ich will jetzt nicht sagen Hype, aber wir haben ein Bewusstsein, wie wir es, glaube ich, selten hatten in den letzten 20 Jahren dafür. Und trotzdem bewegen wir uns natürlich sehr langsam in die richtige Richtung. Und ich glaube aber trotzdem, dass es nicht verloren ist. So, ich bin da jetzt auch gar nicht so der ganz große Skeptiker. Ich glaube, dass wir noch viel erreichen können, dass wir einfach Gas geben müssen in allen Bereichen. Und ich glaube, da sind Unternehmen gefragt, da ist vor allem die Politik gefragt, natürlich mit Weichenstellungen und Entscheidungen. Unternehmen mit Innovationen, was jetzt auch gerade tatsächlich ja passiert. Es ist ja auch schön, dass da viel, auch in der Startup-Welt, geht viel Kapital in Innovationen aus dem nachhaltigen Bereich. Da passiert viel, aber eben auch wir als Gesellschaft auch da immer mehr sensibilisieren, Bewusstsein schaffen. Und ich glaube, jedem, dem dann gewisse Dinge bewusst werden oder auch jedem, der wieder, wie eben gesagt, dieses Aufstehen, Hinterfragen, wenn man das macht, kann man so viel erreichen und so viel anstoßen, dass wir da, glaube ich, schon noch viel möglich ist.
Ja, super. Also wie du sagst, das Anstoßen ist wichtig und eben die Unternehmen müssen grundsätzlich was verändern. Du betreust ja Unternehmen. Wer kann sich denn bei euch beraten lassen? Vielleicht hört ja der ein oder andere zu, der sich jetzt denkt, ach cool, irgendwie den Nico möchte ich jetzt auch mal gerne haben, dass der sich das bei mir anschaut. Wer kann denn da zu euch kommen?
Alle eigentlich. Das ist das Spannende in diesem Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbereich, dass es ja irgendwie alle betrifft. Und auch in den letzten Jahren habe ich wirklich mit einer eigentlich absurd großen Bandbreite an Unternehmen zusammengearbeitet. Also vom Foodtruck zum Aktienkonzern ist dann irgendwie alles dabei. Das macht es auch so spannend, weil man noch nie weiß, wer ruft jetzt als nächstes an, wer hat irgendwie die Idee, wo er vielleicht einen Partner für braucht. Oder eben auch wieder Thema Bewusstseinsbildung, ist so eine CO2-Bilanz oder eine Klimabilanz kann ja auch jeder erstellen und die kann auch jeder hinterfragen und ist für jeden sinnvoll, um einmal zu wissen, wo er eigentlich steht. Und auch da ist die Bandbreite total groß. Also ich habe jetzt, wir arbeiten im Moment sowohl für einen großen Konzern, der weltweit agiert und unter anderem viel mit Chemie-Sachen hat, die er einkauft, um seine Produkte herzustellen. Das ist dann sehr, ja, das sind sehr viele Prozessemissionen, das ist dann sehr, sehr nerdy alles. Wir haben aber auch jetzt gerade für einen Zahnarzt gearbeitet. Für eine kleine Zahnarztpraxis, die einfach Lust hatte, was zu machen, die wissen wollte, wo sie eigentlich steht und was sie angehen kann. Und das ist beides wichtig und beides toll. Von daher ist es tatsächlich, jeder kann da was tun. Und gerade diese Bewusstseinsbildung oder gerade eben gemeinsam über Innovation nachdenken, ganz oft ist es so, dass gar nicht die tollen Ideen von uns kommen, sondern die Unternehmen sind oder die Ideen sind schon in den Unternehmen drin. Man muss sie da nur so ein bisschen rauskitzeln, man muss auch gerne mal die Mitarbeiter mit einbeziehen. Und das sollte eben auch kein Führungsthema sein, sondern das ist eben für alle. Und das ist gerade schön, dass man das anstoßen kann.
Ja. Und Nico, das hört sich so toll an. Ich finde es so wertvoll, dass es dich gibt, dass es eure Firma Vicologic gibt. Ich danke dir super, super für die Zeit, die du dir heute genommen hast, uns den ein oder anderen Tipp zu geben und hoffe, wir haben dich hier bald mal wieder mit neuen Tipps an Bord.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich ein bisschen was erzählen durfte. Und ja, vielen Dank.
Bis bald.
Bis bald.
Du merkst, es gibt einiges, was ein jeder in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz tun kann. Ich hoffe, dir hat diese Episode von Nico und mir bei All About Connection gefallen. Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir viel Freude beim Connecten mit dir und deinem persönlichen Lebensweg.